Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unser erstes Buch ist pünktlich zum Geburtstag eines 80-jährigen Jubilaren erschienen, der noch kein bisschen müde ist. Das ist der Dirigent Nikolaus Anungur. Wir haben ihn am 6. Dezember an seinem Geburtstag auch hier auf DRS2 gewürdigt. Und er ist ja auch mit der Schweiz und insbesondere mit dem Opernhaus Zürich eng verbunden. Über und mit Nikolaus Anungur gibt es bereits diverse Bücher, Corinne Holz. Das neue Buch heißt «Oper sinnlich – Die Opernwelten des Nikolaus Anungur». Haben Sie es gern gelesen?
Ich war sehr neugierig und muss leider zugeben, dass ich dann auch enttäuscht war.
Was haben Sie denn nicht geboten bekommen, was Sie nicht bereits gekannt haben?
Erstens, ich bekomme Anungur und seine Sicht auf die von ihm dirigierten Opern in zwei verschiedenen Textsorten vermittelt. Einmal mündlich im Originalton aus den unterschiedlichsten Quellen, einmal schriftlich als Autor zweier Aufsätze über Händel und Rameau. Zweitens bekomme ich geboten Anungur und seinen Zugang zu der jeweiligen Oper und das immer verknüpft mit der Einbettung dieses Stücks in die Aufführungsgeschichte. Zum Beispiel Mozarts grandiosen Idomeneo 1980 in Zürich, Auftakt zum Mozart-Zyklus am Opernhaus. Anungur hat schon damals den unterschätzten Idomeneo zu Recht anders bewertet, nämlich in Idomeneo komme alles vor, was später in den italienischen oder sogar deutschen Opern angewendet wurde. Idomeneo ist für Anungur ein Schlüssel für die Vergangenheit und Zukunft der Opern Mozarts. Ein drittes noch, was ich geboten bekomme, Operngeschichte von Monteverdi bis Gershwin. Und wie ein roter Faden zieht sich durch, wofür man Anungur je nach Standpunkt liebt oder eben auch hasst. Er macht ja bekanntlich jedes Werk, das er auswählt, zu einem Bekenntniswerk. Zum Beispiel ein neuester Streich, Gershwins Porgy and Bess. Da hat er sich eine Platte von 1952 angehört und musste feststellen, dass der Dirigent des RIAS Unterhaltungsorchesters Berlin, ja, glaube ich, so ist das. Erstens, dieser Dirigent kein einziges Tempo befolgt. Zweitens, alle Stellen, die Richtung Oper gehen, gestrichen hat. Und drittens, eine große Stimme wie Leontine Price als Bess damals, die brülle statt singe. Also solch eine Ausgangslage ist für Anungur immer ein gefundenes Fressen. Kann man sagen, geht es doch ihm erstmal darum, die Patina der Aufführungsgeschichte abzukratzen, die sich auf einem Stück angesetzt hat.
Wie Sie skizziert haben, also eine Fülle von Themen und damit auch eine Fülle von Material. Herausgegeben haben das Buch Johanna Fürstauer und Anna Mika. Wie gehen Sie mit dieser Materialfülle um?
Das Prinzip dieses Buches könnte man so beschreiben, die Herausgeberinnen bewegen sich entlang Anungurs Repertoire. Sie gehen chronologisch vor, sie beginnen bei Mozart und der Erfindung der Oper. Es geht weiter mit Henry Purcell und der englischen Barockoper über Mozart, Schumann, zuletzt zu Porgy and Bess, das laut Anungur kein Musical ist, sondern eben eine Oper. Ein weiteres Prinzip, die Musikgeschichte der Oper verknüpfen die Herausgeberinnen mit Verweisen auf den gesellschaftlich-politischen Hintergrund. Jedes Kapitel beginnt verdienstvollerweise mit einer Einordnung, zum Beispiel mit Claudio Monteverdi, einem der Erfinder der Oper, und dem schönen Satz von Monteverdi aus dem Vorwort zum 5. Madrigalbuch. Sie wissen vielleicht schon, worum es geht, Roland Wächter. Der Mensch verfüge im Grunde über drei Leidenschaften, die man endlich musikalisch angemessen darstellen müsste. Erstens brennender Zorn, zweitens besonnene Ruhe, drittens das demütige Flehen. Ja, das ist in drei Worten eigentlich die Geschichte der Oper.
Nun gibt es über Anungur bereits 7 Bücher. Braucht es dieses 8. noch mit dem Fokus auf der Oper?
Ja, was das Thema betrifft, unbedingt. Ich halte Anungur für ein ausgesprochenes Theatertier. Seine stärksten Momente hat er in der Oper, an zweiter Stelle in der Sinfonik und er ist für mich erst in dritter Linie der Dirigent der CD. Nein, es braucht dieses Buch nicht, wenn man sich am Sammelsurium, ich habe das schon angedeutet, eben am Sammelsurium aus den unterschiedlichsten Materialien stößt. Weder formal noch sprachlich, finde ich, ist bewältigt, was sich die Herausgeberinnen vorgenommen haben und was, wie gesagt, sehr spannend sein könnte. Und es gibt kein kritisches Wort, kein Infragestellen dessen, was Anungur selbst auszeichnet, nämlich den Widerstand, der sich unter anderem durch Fragen ja konstituiert, der fehlt hier vollends. Und nur am Rand, das finde ich bedauerlich, rückt das Szenische ins Licht, kommt ein Regisseur zur Sprache, Martin Kuschei ist es hier. Man merkt den Herausgeberinnen an, dass sie Nicolas Anacour ähnlich, meine ich, mit dem avancierten Regietheater, was immer jetzt das ist, Mühe bekunden, diesbezüglich konservativ sind, liest man doch an einer Stelle, wie bedauerlich, das ist ein Zitat, der Verlust der Sinnlichkeit der Oper in den letzten 50 Jahren sei, in jenen Jahren, meine ich, in denen die Opernregie revolutioniert wurde, als es erst richtig begann, interessant zu werden. Mhm. Also am stärksten ist das Buch, Sie wollen ja sicher noch etwas Positives hören, ich auch, am stärksten, finde ich, ist das Buch, wenn Anacour spricht oder schreibt, zum Beispiel wie hier in seinem Aufsatz über die musikalische Form von Händels Saul, dem Oratorium, das Anacour in den 1980er Jahren in Zürich szenisch aufgeführt hat.
Ich sehe Saul als ein hochmoralisches Werk. Händel beabsichtigte mit seinen Oratorien dem Publikum nicht nur Unterhaltung zu bieten, sondern auch ein Mittel, den Hörer moralisch besser zu machen. Das Werk beginnt mit einem großen Halleluja, einem Jubelgesang. Unmittelbar darauf sagt Sauls Tochter, He comes. Die Hörer erwarten bei einem Werk, das Saul heißt, natürlich diesen. Es kommt aber David. Das ist meiner Meinung nach eine außerordentlich geniale Idee. Es wird der Verfall Sauls in der Figur Davids gespiegelt. Ja, Saul existiert in diesem Stück überhaupt nur in der Spiegelung zu diesem kleinen Plebejerknaben David. Das Drama von Sauls Verfall und Davids Aufstieg entwickelt sich bis hin zur Katastrophe und mündet in eine groß angelegte Trauermusik, die das Werk beschließt. Musikalisch finden wir darin eine völlige Neuorientierung dessen, was wir über Tonarten, über Instrumentation wissen. Die Trauermusik beginnt mit einem Trauermarsch, dem vielleicht traurigsten Stück, das ich aus dieser Zeit kenne, aber er steht in C-Dur. C-Dur ist aber die Tonart der Heiterkeit, des Strahlenden, des Trostes und des Schönen. Und dieser traurigste aller Märsche steht in C-Dur.
So viel zu unserer ersten Neuerscheinung im Musikbuchmagazin in Reflexe. Oper sinnlich, die Opernwelten des Nicolas Anacour, herausgegeben von Johanna Fürstauer und Anna Mika. Und das Buch ist im Residenzverlag erschienen.
Roland Wächter, Sie haben in ein ganz anderes Regal gegriffen, und zwar in die Abteilung Biografie, die bekanntlich boomt. Der deutsche Komponist Hans-Werner Henze wird zu Lebzeiten mit der ersten kritischen Biografie bedacht. Das Buch heißt Hans-Werner Henze, Rosen und Revolutionen. Geschrieben hat es der Publizist Jens Rostek. Eine Biografie zu Lebzeiten des Komponisten, das kann heikel bis tödlich sein für die Freiheit des Autors, Roland Wächter. Der Komponist kann ja auch unter dem Aspekt des Persönlichkeitsschutzes, wenn er will, intervenieren.
Ich denke aber, dass Henze das hier grundsätzlich nicht gemacht hat. Vielleicht im Detail, aber das weiß ich nicht.
Spricht für ihn.
Spricht für ihn, denke ich. Und es zeigt sich für mich daran, dass der Komponist zwar mit einer Sympathie dargestellt wird, die ja sicher vorhanden sein muss bei einem so großen Buch, aber er erscheint manchmal doch auch ziemlich unvorteilhaft. Also da gibt es eine gewisse Kritik, ganz eindeutig, manchmal sogar mehr als nur zwischen den Zeilen, sodass ich mir vorstelle, dass der Autor Jens Rostek wirklich die Freiheit hatte, Henze so darzustellen, wie er es für angebracht hielt.
Nun ist es ja so, dass Henze anders als beispielsweise Pierre Boulez immer auch als Privatmann eine Person der Öffentlichkeit war. Erfährt man davon auch in diesem Buch? Von dieser eigentlich recht heiklen Balance, ja, oder?
Ja, genau. Man erfährt eigentlich von drei Dingen in drei großen Linien, die sich durch das Buch hindurchziehen. Da ist nämlich erstens mal der Komponist Hans-Werner Henze natürlich, der sich der seriellen Avantgarde verweigert und dafür sozusagen bestraft wird. Also die Kollegen Boulez, Stockhausen, Nono sind mal in corpore aus einem Konzert rausgelaufen, noch bevor es eigentlich richtig begonnen hat, also wirklich demonstrativ. Und Henze hat darauf reagiert, indem er nach Italien ausgewandert ist, sodass er mit dieser ganzen Darmstadt-Schule, wie man ja heute sagt, nichts mehr zu tun hatte. Das ist das eine. Dann gibt es den homosexuellen Hans-Werner Henze, der seine sexuelle Ausrichtung eigentlich lange verheimlichen muss, vor allem in seiner Jugend eben, die fiel ja noch ins Dritte Reich. Und erst später konnte er sich dazu öffentlich bekennen und er erscheint nun hier im Buch ja mit einer ganzen Reihe von wechselnden Lebenspartnern, mit sehr vielen Liaisons, wenn man so will. Und viel Raum nimmt auch die Beziehung zu seinem dann langjährigen Lebenspartner Fausto Moroni ein, mit dem Henze zusammen ja eigentlich ein Paar gebildet hat über viele Jahrzehnte. Inzwischen ist Fausto Moroni ja gestorben. Das ist also die zweite Linie. Dann drittens haben wir den politischen Zeitgenossen Hans-Werner Henze.
Darum das Stichwort Revolutionen.
Natürlich darum das Stichwort Revolutionen im Titel. Also Henze nimmt zum Beispiel den angeschossenen Studentenführer Rudi Dutschke samt seiner Familie bei sich in Italien auf, ohne dass er allerdings bei dieser Familie sehr viel Sympathie für seine Lebensweise findet. Dann sympathisiert er ja wenigstens ein paar Monate mit Kuba, mit den politischen Verhältnissen auf Kuba, engagiert sich dort auch kulturell, also er komponiert sozusagen eine kubanische Sinfonie, die dort uraufgeführt wird. Und er schreibt natürlich auch einige andere politisch motivierte Werke. Das heißt, wir haben hier also, um auf Ihre Frage zurückzukommen, eigentlich ganz stark den erfolgreichen Komponisten, gleichzeitig aber doch den auch sehr verletzlichen und auch oft verletzten und geschmähten Privatmann Henze.
Jetzt zur Musik von Henze. Wir waren beim Privatmann, jetzt zur Musik von ihm. Er hat ja ein umfangreiches Werk geschaffen, 10 Sinfonien, ebenso viele Opern, Konzerte, Kammermusik. Wie geht der Autor Jens Rostek mit der Musik um?
Ja, nicht analytisch. Das Buch ist offensichtlich für ein großes Publikum geschrieben. Es geht eigentlich mehr um die Aufführungen, um die Aufführungsumstände. Da werden allerdings einige Hauptwerke durchaus geschildert, zum Beispiel das Floss der Medusa, das ja eigentlich nicht wegen der Musik, sondern wirklich nur wegen der Situation, es war eine rote Fahne im Raum aufgehängt, einen Skandal verursachte bei der Uraufführung. Und es gab zum Beispiel auch einen Skandal im Opernhaus Zürich 1969, den anscheinend der soeben verstorbene Musikpublizist Heinz-Klaus Metzger initiiert haben soll, mit den Studenten der Universität. Anscheinend habe ich zum ersten Mal gehört. Also in solchen Zusammenhängen wird die Musik, werden die Werke thematisiert. Ein bisschen bedauere ich, dass es kein richtiges systematisches Werkverzeichnis gibt. Sie werden aufgelistet in einer Zeittafel. Das Buch ist in diesem Sinn doch wirklich eher eine Biografie.
Ein reiches Leben, Hans-Werner Henze, ein Leben zwischen Kunst, Eros, Skandal und Politik. Mhm. Das ist ja ein Anreiz für jeden Biografen.
Absolut.
Ist der Biograf Rostek diesem Anreiz gewachsen oder erlegen?
Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Er muss eben doch sehr vieles mit einbeziehen. Und so würde ich meinen, das Buch hat manchmal fast eher etwas die Form einer Romanbiografie als einer sachlichen Biografie. Es werden auch Situationen und Stimmungen manchmal detailliert dargestellt, die der Autor nicht miterlebt haben kann. Im Grunde stellt sich ein bisschen die Frage wohl für jeden Biografen, für jede Biografin, wie stark soll die Nähe zu meinem Gegenstand sein oder wie groß soll die Ferne, die Distanz zu diesem Gegenstand sein. Und bei Rostek, da sind wir auch halt manchmal in der Nähe einer Home-Stories, von denen es in diesem farbigen Leben natürlich mehr als genug gibt. Und man kann auch ausgiebig zum Beispiel Henzes, ja, Villa ist eigentlich fast zu wenig gesagt, sondern es ist eigentlich eher schon ein herrschaftlicher Landsitz, den er sich ja in Italien gebaut hat, samt einem prunkvollen Garten. Und davon gibt es auch eine Schilderung in diesem Buch.
Wir bewundern darin den Maestro und seinen phänomenalen Garten, die stattliche Allee aus üppigen, inzwischen hochgewachsenen sowie makellos gepflegten Olivenbäumen, Tonkrüge, antike Statuen, erlesene Interieurs, schlafende Tiere, freigelegte Fresken, Reste von Säulen, den Blick auf Marino, die wohlgeordnete Bibliothek und die fabelhafte Einrichtung der Privatgemächer. Nur ein einziges Bild fällt aus dieser bemerkenswerten Galerie heraus. Es zeigt das gealterte Männerpaar, eingefangen in einer intimen, glücklichen Umarmung. Einen sitzenden, selbstbewusst in die Kamera blickenden, zukunftsgewiss auf seinem Rattansessel thronenden Henze, an den sich, liebevoll, aber auch ein wenig ungelenk, ein müder Fausto in Freizeitkleidung, Shorts und Sonnenbrille anlehnt. Seine Züge, in die sich die Spuren einer jahrzehntelangen Überforderung eingeschrieben haben, weisen nur noch wenige Gemeinsamkeiten mit den Jugendporträts Moronis auf. Nicht eindeutig auszumachen ist bei dieser Momentaufnahme, wer hier eigentlich wen stützt. Zwei exakt gleichaltrige Männer, so möchte man fast meinen, schauen einem hier entgegen. Und der faktisch Ältere, obschon auch von schweren Krankheiten gezeichnet, wirkt bei weitem frischer, stabiler, in sich ruhender. Henze.
So viel zur zweiten Neuerscheinung im Musikbuchmagazin. Jens Rostek, Hans-Werner Henze, Rosen und Revolutionen, die Biografie bei Propylän erschienen.
Jetzt nach Zürich, und zwar begeben wir uns auf einen Klangspaziergang. Wir sehen nicht sehenswerte Orte der Stadt Zürich, sondern wir besuchen hörenswerte Orte dieser Stadt in der nächsten Neuerscheinung. Einer der hörenswerten Orte der Stadt Zürich. Ja, könnte ich wissen, könnte ich erraten, Corinne Holz, wo der Klangregisseur gestanden ist?
Ja, ich weiß, dass Sie schon mehrfach dort ein- und ausgegangen sind. Raten mögen Sie nicht?
Nein.
Wasserbrunnen vor der Wasserkirche beim Helmhausbrunnen an der Ecke. Also wer sich in Zürich auskennt, an der Ecke Limmatke-Helmhaus. Und diesen Brunnen unter dem Gewölbe betritt man durch 7 offene Bogen, durch 3 Seiten. Ein ganz besonderer Ort in der Stadt Zürich. Der Ort ist immer offen, den Klängen der Stadt ausgesetzt, hat man hier auch gehört. Echostimmen von Menschen und im Zentrum eben das Wasser des Helmhaus-Brunnens. Und dieser Ort ist nach Meinung des Klangregisseurs und Autor dieses Buches einer der 6 Klanghöhepunkte der Stadt Zürich. Der Klangregisseur dieser Aufnahme heißt Andres Bossart, bekannt als Klangkünstler und Klangforscher, bekannt etwa durch den Klangturm in Biel an der Expo 02. Und so beschreibt er den Klangort Helmhausbrunnen.
Dieser Ort ist immer offen und den Klängen der Stadt unaufhörlich ausgesetzt. Ein Klangwehr im Stadtklangstrom und mittendrin der Nachfolger eines ehemaligen Heilwasserbrunnens, der schon damals Wasser gespendet haben soll, als die Wasserkirche noch eine Insel in der Limmat bildete. Wenn wir also diesen von Musikern besonders geschätzten Raum betreten, dann tauchen wir in ein sehr vielschichtiges Klanguniversum ein. Wenn wir uns dann drehen oder ein paar Schritte im Kreis gehen, vermögen wir das raffinierte Zusammenspiel von Innenraum- und Außenraumphänomenen besonders klar zu hören. Einem Planetarium nicht unähnlich führt uns das Helmhaus dank seiner rhythmischen Gliederung der Decke und den inneren Säulen und Bögen den Klangraum der Stadt Zürich modellhaft vor. Im Zentrum der Wasserklang, darum herum Schicht für Schicht, städtische Klangschatten, die ihre eigenen Bahnen ziehen. Nachts hören wir Echos vom Lindenhof, manchmal sogar vom Bahnhof herüberwehen und hören aus dem Inneren des Gebäudes weit in die Stadt hinaus.
Ein Zitat aus dem neuen Buch «Stadt hören – Klangspaziergänge durch Zürich», verfasst vom Klangkünstler Andres Bossart. Corinne Holz, Sie haben das Buch gelesen. Es muss auch eine CD dabei haben, offensichtlich. So ist es. Warum ist es in Ihrer Auswahl in dieser Ausgabe des Musikbuchmagazins?
Erstens, weil ich neugierig war, wie und ob sich das Medium Klang überhaupt in dem Medium Buch abbilden lässt. Zweitens, weil ich seit vielen Jahren in dieser Stadt lebe und fast täglich Orte und natürlich auch Unorte dieser Stadt und ihrer Klänge passiere, als Velofahrerin, als Fußgängerin beim Joggen. Und meine Neugier wurde in Stadthören an vielen Punkten entschädigt, kann ich gleich sagen. Wunderschön finde ich zum Beispiel die Versammlung von Worten und ihrer Bedeutung, die Phänomene rund um den Klang beschreiben und selbst voller Klänge sind. Zum Beispiel akustisches Loch, Donnerbogen, Flüsterkuppel, Lärmfahnen. Also darüber allein schon ließe sich jetzt eine halbe Stunde reden.
Statt hören Klang, Spaziergänge durch Zürich. Der Autor hat sich also viel vorgenommen. Wie geht das zusammen? Einerseits spazieren und entdecken, andererseits eben auch Wissen über die Akustik beispielsweise vermitteln?
Das ist tatsächlich nicht einfach, denn es ist ja so, dass Menschen vor allem über das Optische funktionieren, das Akustische sehr viel weniger bewusst wahrnehmen. Und wenn man von Stadthören spricht, dann denkt man zuallererst an negativ besetzten Klang, nämlich schlicht an Lärm. In Zürich an den Stau beispielsweise, auf der Rosengartenbrücke, an das Bellevue, wo kein Durchkommen ist und so weiter. Und Andres Bossart nun lädt in seinem Buch eben gerade dazu ein, genauer hinzuhören und aus dem scheinbar unspezifischen urbanen Lärm eben ganz individuelle Klänge, Klangorte herauszufiltern, die eine Stadt beispielsweise im Unterschied zum Land eben zu bieten hat. Und Bossart verbindet in seinem Buch, finde ich, das Angenehme mit dem Nützlichen. Man spaziert unter seiner Anleitung. Das Buch enthält auch Wegbeschreibungen und Skizzen. Und man erfährt, by the way, sehr viel über akustische Phänomene, in denen man zwar lebt, aber die man in der Regel nicht benennen kann. So spaziert man zum Beispiel vom Höraussichtspunkt, so heißt das bei Bossart, vom Höraussichtspunkt Lindenhof zum Donnerbogen unter der Gäbrücke beim Bellevue, hat mit den Klängen zu tun, die sich unter dieser Brücke ganz besonders gewaltig entfalten. Und dazwischen trifft man im Hinterhof eines Altstadthauses auf einen ganz anderen Klangraum, auf einen ganz besonderen Resonanzraum, auf jenen der Arena. Und die Arena ist der Grundtypus, könnte man sagen, des offenen Klangraums. Und nebst dem Hinterhof sind beispielsweise auch langgezogene Straßenzüge und Plätze, solche Klangarenen.
Ein empfehlenswertes Fazit also, Corinne Holz?
Also die Klangspaziergänge sowie der höchst informative Anhang mit dem erwähnten Wortschatz, Donnerbogen, Klangfahnen und so weiter, das finde ich wirklich erste Sahne. Das dritte Kapitel Planen und Entwickeln ist tendenziell noch unausgegoren und nicht ganz zu Ende gedacht. Dort geht es eigentlich darum, den utopischen Charakter, also Klangpotenzial einer Stadt wie Zürich zu planen und zu entwickeln. Und ein Wermutstropfen sind einige Druckfehler sowie der letzte Track der CD, der fehlt. Track 16 leider fehlt. Leider keine Skateboarder auf dem Turbinenplatz beim Puls 5.
Andres Bossart, Stadthören, Klangspaziergänge durch Zürich. Das Buch enthält die CD Choreophonie des Stadtklangs und ist im Verlag Neue Zürcher Zeitung erschienen.
Wir kommen zur letzten Station in dieser Ausgabe des Musikbuchmagazins in Reflexe. Roland Wächter, gleich zwei Bücher sind soeben über den Komponisten Leos Janáček erschienen. Eine Biografie von Christoph Schwand, ein Taschenbuch, und eine Edition von Janáčeks Briefwechsel mit seiner Frau Zdenka und seiner Tochter Olga. Nun sind ja schon verschiedene Janáček-Biografien auf Deutsch erschienen. Der Briefwechsel mit Frau und Tochter hingegen, der ist eine Premiere. Welchen Stellenwert hat er denn für die Biografie von Janáček.
Sicher einen großen. Der Briefwechsel umfasst einerseits mal einen langen Zeitabschnitt, einen langen Lebensabschnitt von 1893 bis 1928, also bis zum Tod des Komponisten. Das ist genau die Zeit, in der Janáček als Komponist nun allmählich bekannt wird. Er war ja eigentlich zuerst nur eine Lokalgröße in Brünn. Das können wir in diesen Briefen mindestens teilweise miterleben. Dann aber schildert dieser Briefwechsel auch die Tragödien dieser Ehe. Die Tochter Olga, die beginnt hoffnungsvoll eine Ausbildung als Lehrerin, stirbt dann aber schon an den Folgen einer Kinderkrankheit 1903. Und Janáček hat auch nach seiner Heirat mit Zdenka Schulz, die seine ehemalige Klavierschülerin war, immer wieder auch Augen für andere Frauen. Und zwar eigentlich je berühmter und älter er wird, umso mehr. Das führt dann zu einer großen Ehekrise und zu einem Selbstmordversuch Zdenkas 1916. Und man arrangiert sich dann per Ehevertrag so mehr recht als schlecht. Man lebt nebeneinander und ist um Normalität bemüht.
Nun, Briefe können ja auch ein Mittel der Selbstreflexion sein. Diskurs über kompositorische Fragen, kommt das hier auch vor?
Wenig. Janáček ist ja sowieso eigentlich kein Theoretiker, sondern wenn er schon über seine Musik spricht, ist er eigentlich eher ein Feuilletonist. Und so schreibt ihr Tochter Olga in der Zeit, in der sie in St. Petersburg ist. Sie kommt dort an, wird dann gleich krank. Janáček schreibt ihr nun einen Brief, in dem er ihr eigentlich über die Krankheit hinweg helfen will, aber gleichzeitig auch etwas zu seinem Selbstverständnis von Kunst formuliert.
Brünn, den 7. Mai 1902, Donnerstagnachmittag. Liebe Olga, vor mir liegt ganz klar deine ganze traurige Geschichte. Quäle dich jetzt nicht mit Nachdenken über dein Weh und verliere nicht das Vertrauen in dich. Einmal hat man Fehler gemacht, unnötige Eile, Anstrengung. Damit ist nicht gesagt, dass du umsonst und armselig auf der Welt bist. Mitnichten. Auch das schwache Käferchen kriecht, klettert und erklimmt einen hohen Baum und erfreut mit dem Blick in die weite Welt seine Seele. Nimm dir ein Beispiel daran. Es gibt verschiedene Methoden des Lernens. Nicht Tag und Nacht über den Büchern grübeln, sondern auch spielerisch damit umgehen. Ich höre zu, spreche, denke ruhig nach, unterhalte mich dabei aber ständig. Das bringt einen sehr weit.
So viel zum Band mit dem Briefwechsel von Leoš Janáček, seiner Frau Zdenka und ihrer Tochter Olga. Gleichzeitig gibt es neu eine Janáček-Biografie von Christoph Schwand als Taschenbuch. Roland Wächter, ein dünnes Buch, eines zum Einsteigen.
Ja, kann man so sagen, es ist eine leicht lesbare, aber fundierte Darstellung. Übrigens auch wie der Briefband ausgiebig bebildert, zum Beispiel die Frauenmode der 10er und 20er Jahre, ist ein interessantes Thema in diesen Bildern. Also eine Darstellung von Janáčeks Leben, etwas weniger von seinem Werk, kommt auch vor, und vor allem auch seiner Zeit. Janáček lebte ja in der Epoche, in der sich Böhmen und Mähren von Österreich abspalten konnten, nach dem Ersten Weltkrieg und zu einem eigenen Staat wurden. Und Politik und vor allem eben Kulturpolitik waren für Janáček enorm wichtig. Wir bekommen hier, wenn man so will, den Hintergrund eigentlich zu diesem Briefband, der trotz der zahlreichen Anmerkungen unseres ehemaligen Kollegen Jakob Knaus doch gewisse Kenntnisse voraussetzt. Und so könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man diese beiden Bücher, eben den Briefband und diese Biografie, sozusagen parallel nebeneinander liest in Abschnitten.
Leoš Janáček, Thema Konvariationi, das eine Buch, Briefwechsel mit Frau und Tochter, erschienen bei Bärenreiter, und Zweites Buch Christoph Schwandt, Leos Janáček, eine Biografie mit Werkverzeichnis und Abbildungen, ein Taschenbuch von Schott.
Das war das Musikbuchmagazin mit größtenteils lesenswerten Neuerscheinungen dieses Herbstes. Und gelesen haben Roland Wächter
und Corinne Holz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.